Südwestradio.
Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu unserer Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster.
Alright. Okay. Lass die Fahne auf dem Dach, lass die Party weitergehen. Lass uns, was uns glücklich macht, im warmen Sommerwind auf den Autodächern wehen. Oh yeah, Schwarz-Rot-Gold ist unser Land, keiner kann uns das mehr nehmen. Wir leben plötzlich wie im Fieber, ich kenn Deutschland nicht mehr wieder, von Leipzig bis nach Bremen. Oh yeah, der Himmel so blau, wie an der Côte d'Azur. Wir gaben uns den Fußballurlaub daheim in unserem Garten mit Fernsehen vor der Tür. Plötzlich ist da ein Gefühl zart und warm in mir erwacht. Das haben Klinsy und der Franz und die Golden Football Boys, das Wunder haben die vollbracht. Yeah, lass die Fahne auf dem Dach, lass die Party weitergehen. Lass uns, was uns glücklich macht, im warmen Sommerwind auf den Autodächern wehen. Da geht ein Staunen um die Welt. What's going on in Germany? Wir sind Weltmeister der Herzen, keiner kann uns das verscherzen, davor geh ich in die Knie. Die ganze Welt bei uns zu Gast und alle sind total perplex. Alte Zöpfe abgeschnitten, nix mehr da mit alten Sitten, Sommer 2006. Oh yeah, lass die Fahne auf dem Dach, aha, aha. Lass die Party weitergehen, lass das, was uns glücklich macht, im warmen Sommerwind auf den Autodächern wehen. Guitar, play that song. Laut und sieh den Hut, Deutschland, Ost und West, du tust so gut. Lass die Fahne auf dem Dach, lass die Party weitergehen. Lass uns, was uns glücklich macht, im warmen Sommerwind auf den Autodächern wehen. Schwarz-Rot-Gold ist unser Land, keiner kann uns das mehr nehmen. Wir leben plötzlich wie im Fieber, ich kenn Deutschland nicht mehr wieder, von Leipzig bis nach Bremen. Wir leben plötzlich wie im Fieber, ich kenn Deutschland nicht mehr wieder, von Leipzig bis nach Bremen. Lass die Fahne auf dem Dach, oh yeah.
Ja, die Fußballweltmeisterschaft liegt vor uns und die Europawahl liegt hinter uns. Zu Europa nachher noch etwas mehr. Doch zunächst noch einmal etwas zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Auslöser des Krieges war die Ermordung des Thronfolgerehepaares von Österreich-Ungarn am 28. Juni 1914 in Sarajevo durch einen 19-jährigen bosnischen Terroristen. Kaum 5 Wochen nach dem Attentat von Sarajevo befand sich Europa am Rande einer Katastrophe. Einen kurzen Kommentar dazu hören wir von einer Dame aus dem Sudetenland, die sich vor einiger Zeit in der Nähe des Geschehens aufhielt.
Vor 100 Jahren, am 28. Juni, wurde der Thronfolger Franz Ferdinand mit seiner Frau ermordet. Seine Frau, die Herzogin Sophie von Hohenberg, geborene Gräfin Kotek, stammt aus dem Ort Großbriesen, Kreis Aussig, und noch vor 30 Jahren konnte ich eine Tschechin darüber weinen sehen, die um diese junge Frau trauerte, als sie uns durch das Schloss führte.
Musik.
In der Sudetendeutschen Zeitung vom 9. Mai kommentierte der Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bernd Posselt den Besuch des deutschen Bundespräsidenten in der Tschechischen Republik folgendermaßen.
Der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und CSU-Europaabgeordnete Bernd Posselt dankte Bundespräsident Joachim Gauck für die klaren Worte zur Vertreibung, die dieser bei seinem Besuch in der Tschechischen Republik gefunden hat. Wichtig sei vor allem, dass deutsche Staatsoberhaupt den kollektiven Charakter der Entrechtung der Sudetendeutschen hervorgehoben habe. Die Absage an jene Kollektivschuld verbindet ihn mit dem großen Bürgerrechtler und Gründerpräsident der Tschechischen Republik, Václav Havel. Posselt begrüßte auch, dass der Bundespräsident die zunehmenden Bemühungen in der tschechischen Gesellschaft angesprochen habe, die leidvolle Vergangenheit wahrheitsgemäß aufzuarbeiten. Diesen Weg wollen wir Sudetendeutschen in ehrlichen Dialog und aufrechter Partnerschaft mit den aufgeschlossenen Kräften in der Tschechischen Republik weitergehen. Dabei hat uns der Bundespräsident mit seinem Besuch Rückenwind gegeben. Gauck erinnerte bei seinem Staatsbesuch an die deutsche Besatzung des Landes und an die Vertreibung der Sudetendeutschen. In der Karls-Universität in Prag sagte er am Dienstag, der letzte Akt des Dramas folgte nach der Befreiung 1945, als auch die Deutschen ihre Heimat verlassen mussten, durch Flucht, Vertreibung, Zwangsaussiedlung, ethnische Säuberung, Ozon, wie immer sie es nennen mögen. Schuldige und Unschuldige zugleich. Heute finden wir trotz einer komplizierten Wahrheit zu einem zunehmend differenzierten Geschichtsbild. Es stimmt mich optimistisch, dass gerade jüngere Wissenschaftler, Journalisten, Schriftsteller und Künstler sich mit dieser noch immer emotional belasteten Geschichte auseinandersetzen. Es ehrt die Tschechische Republik, dass sie 2005 ihre Anerkennung gegenüber den sudetendeutschen Widerstandskämpfern und Verfolgten des Naziregimes zum Ausdruck brachte. Zu erinnern ist auch an die vielen oftmals namenlos gebliebenen Tschechinnen und Tschechen, die 1945 nach dem Krieg ihre deutschen Mitbürger Schutz boten. Das wird oftmals vergessen. Wir im Dorf hatten auch einen, der eine andere Frau begleitet hat. Es ist gar keine Frage, dass die Geschichte der tschechisch-deutschen Beziehungen auch eine Geschichte des Leids ist. Manchmal erscheint es wie ein Wunder, dass wir unter der Last der Erinnerungen nicht schon längst erstickt sind. Manchmal erscheint es wie ein Wunder, dass es möglich war, uns überhaupt wieder in die Augen zu schauen, überhaupt wieder miteinander zu sprechen, überhaupt wieder den Mut zu finden, im Geiste der Verständigung und Versöhnung die Geschichte als eine gemeinsame fortzuschreiben. Wenn wir im Sinne von Václav Havel in der Wahrheit leben, finden wir Worte und Wege, die tatsächlich zur Versöhnung führen. Dank sei denen, die diesen schweren Weg vor uns bereits gegangen sind.
Am 16. Mai hielten die sudetendeutschen Frauen unter der Leitung von Brigitta Gottmann ihre Landesfrauentagung ab. Unter anderem konnte man ein Referat von Christa und Engelbert Schmalbach zum Thema Speckpater Wärenfried von Straten hören. Schalten wir einmal in den Vortrag hinein.
Das Abenteuer Speckpater. Man nannte ihn Speckpater. Kämpfer für den Frieden, Bettler Gottes für die Armen der Welt. Priester aus holländischer Lehrerfamilie. Vertrauter von 4 Päpsten. Freund von Heiligen, Beschützer von Verfolgten und Unterdrückten, Brückenbauer für die Einheit der Kirche, Hüter der christlichen Familie, Gründer von Kirche in Not, Mann unerschütterlichen Gottvertrauens. So lautet die Inschrift auf dem Grab des Speckpaters in Königstein im Taunus. Und mit diesem Nachruf ist eigentlich alles gesagt, was den Menschen, der Speckpater genannt wurde, ausmacht. Eigentlich. Aber wer war der Speckpater wirklich? Der Speckpater wurde am 17. Januar 1913 in den Niederlanden in Midrecht nahe Amsterdam als eines von 5 Kindern des Lehrerehepaares van Straten geboren und auf den Vornamen Philipp getauft. Es ist der Mittlere. Über sich schreibt er: Als ich jung war, wollte ich Malerei studieren. Mein Mann aber, ein Lehrer durch und durch, entschied, dass ich den Lehrerberuf gehen sollte. Er hat jahrelang Nachhilfestunden gegeben, um mein Universitätsstudium zu ermöglichen. Ich studierte klassische Philologie, interessierte mich aber mehr für soziale Probleme. Folglich brachte ich es nicht zum Lehrer, auch nicht zum Maler, obwohl ich mich mein Leben lang für Kunst interessiert habe, wohl aber bis zum Rektor einer Studentenzeitung und Mitbegründer einer politischen Partei, die zum Glück nicht lange bestanden hat. Ich geriet in eine religiöse Bewegung hinein, die eine innerkirchliche Reform durchführen wollte und von den damaligen geistlichen Behörden wie eine gefährliche Sekte verfolgt wurde. Dieser Bewegung, die von dem in Belgien zum Tode verurteilten Pater Raimund van Zante geleitet wurde, verdanke ich vieles. Sie vermittelte mir eine große Liebe zu Christus. Aber sie brachte mich auch in einen Gegensatz zum holländischen Episkopat, der sich im Anfang der 30er Jahre nicht durch besondere Fortschritte auszeichnete. So war ich schon früh, wenn man will, antiklerikal angehaucht. Nicht weniger meiner Freunde lebten in Unfrieden mit der Kirche. Meine 2 Brüder, die sich auf das Priestertum vorbereiteten, zweifelten an meiner Rechtgläubigkeit. Ich war das Sorgenkind meiner Familie. Zum Staunen aller rief Gott mich 1934 ins Kloster, obwohl ich gerade bis über beide Ohren verliebt war. Das Opfer, das von mir verlangt wurde, hat mich mehr gekostet, als ich hier schreiben kann. Hätte ich es mir länger überlegt, würde ich wahrscheinlich Nein gesagt haben. Aber es ist nicht meine Art, allzu lange nachzudenken. Und ich habe die Kühnheit gehabt, Ja zu sagen. Das hat nichts mit christlicher Vollkommenheit zu tun, weil meine Kühnheit oft größer ist als meine Kraft.
1934 trat er in die flämische Prämonstratenserabtei Tongerlo, Provinz Antwerpen, Belgien ein und erhielt den Ordensnamen Werenfried. Wie kam Werenfried van Straten nun dazu, den deutschen Flüchtlingen und Vertriebenen zu helfen?
Am 25. Juli 1940 erhielt Werenfried 6 Jahre nach Eintritt ins Kloster die Priesterweihe. Zu der Zeit wütete der Zweite Weltkrieg. Das damit verbundene grauenhafte Leid prägte sich tief in Werenfried ein. Millionen Menschen waren umgekommen. Das Ende des Krieges bedeutete aber nicht das Ende der Not. Allein aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten waren 14 Millionen Menschen vertrieben worden. Ausgehungert und ohne Hab und Gut suchten sie im restlichen Deutschland Zuflucht und Unterschlupf. Doch auch hier hatte der Krieg gewütet. Mehr als Notunterkünfte, Baracken und Elendsquartiere konnte man den Flüchtlingen und Vertriebenen nicht bieten. Es herrschten Hunger und unvorstellbare Not. Hier wollte die Kirche helfen. Nachdem sich Pater Werenfried vor Ort ein Bild von dem Flüchtlingselend in Deutschland gemacht hatte, wagte er das Unmögliche, in Belgien aufzurufen, den verhassten deutschen Feinden von gestern, unter deren Besatzung die Bevölkerung viel Leid erfahren hatte, in ihrer Not zu helfen. In der monatlich erscheinenden Klosterzeitung kämpfte er gegen den Hass und für Liebe und Versöhnung. Er stellte darin Barmherzigkeit über das Recht. Er bettelte um Liebe für einen besiegten Feind, verteidigte die Wehrlosen, die Gefangenen, die von Haus und Hof Vertriebenen, die Verfolgten, die Armen und die Unterdrückten. Der charismatische Pater Werenfried, von Gott mit einem großen Rednertalent begnadet, predigte auch über die christliche Tugend der Nächstenliebe, ja mehr noch, über das Gebot Jesu, auch die Feinde zu lieben. Nach einem Besuch im zerstörten Köln im Jahre 1947, als das Nachkriegschaos unbeschreiblich war, schrieb Werenfried in der Weihnachtsnummer der Klosterzeitschrift einen Artikel mit dem Titel »Friede auf Erden, kein Platz in der Herberge«. Darin bat der inzwischen 34-Jährige um Hilfe für die 14 Millionen Ost- und Sudetendeutschen, von denen 6 Millionen Katholiken waren. Sein Artikel löste wider Erwarten eine Welle der Hilfsbereitschaft unter den Flamen und Niederländern aus. Niemand konnte zu der Zeit ahnen, dass er mit diesem Artikel einen Grundstein legte für ein Werk, das Werk Kirche in Not, das bald auf der ganzen Welt tätig sein würde. Werenfried stellte fest, die Menschen sind viel besser, als wir denken. Sie warten nur auf das brennende Wort, das ihr Herz entflammt. Es gab aber auch Stimmen in Belgien, die diese Hilfsaktion ablehnten und bekämpften. Die Zeitungen schrieben, die Deutschen hätten ein kurzes Gedächtnis, wenn sie jetzt mit Pater Werenfried an das Mitgefühl der Belgier appellierten. Doch schon bald trat eine Wandlung ein. Werenfrieds Predigten hatten Erfolg. Den Stoff für seine Predigten und Vorträge holte sich Pater Werenfried auf seiner ersten Deutschlandreise. Von diesen persönlichen Erfahrungen in den Trümmern Kölns und in den Hochbunkern Frankfurts, die als Notquartiere für Ausgebombte und Vertriebene verwendet wurden, berichtete er den Mitbürgern in Flandern unzählige Male. Das Erste, was Pater Werenfried von den belgischen Bauern erbettelte, war Speck, mit dem er zumindest den größten Hunger der Vertriebenen lindern konnte. Die Specksammlung begann 1948, nachdem er bei einem Kaffeefest des Bauernfrauenvereins über die Not der vertriebenen Deutschen gesprochen hatte und er am Ende der Rede vorschlug, dass jeder im Laufe der Woche ein nicht zu klein bemessenes Stück Speck ins Pfarrhaus bringen soll. Alle waren damit einverstanden und er bekam in der ersten Pfarrei 28 Zentner Speck.
Doch es blieb nicht beim Speck, den Pater Werenfried für die Ärmsten der Armen sammelte. Er erbettelte Medikamente, Schuhe, Kleidung und andere Nahrungsmittel. Die Aktionen Pater Werenfrieds weiteten sich aus.
Unter den Flüchtlingen und Vertriebenen in Deutschland gab es etwa 3000 katholische Priester. Diese übernahmen die Verteilung der Hilfsgüter. Belgische Schulklassen adoptierten jeweils einen Priester und versorgten ihn jeden Monat mit einem Hilfspaket. So entstand ein Hilfswerk für die Priester aus dem Osten, die Ostpriesterhilfe, später wurde Kirche in Not daraus.
Werenfried van Straten sorgte sich nicht nur um das leibliche Wohl der deutschen Heimatvertriebenen, er erkannte auch die seelische Not seiner ihm Anvertrauten. Er erbittelte auch Lastwagen, die er zu Kapellenwagen umfunktionieren ließ, um den Menschen eine seelische Heimat anbieten zu können. Und er besorgte Motorräder, mit denen die Geistlichen als Rucksackpriester zu den Menschen fahren konnten. Ein Beispiel von der Opferbereitschaft 1954 in Essen. Es wurden 190.000 D-Mark Bargeld, 40 Tonnen Liebesgaben, 4 Autos, 47 Motorräder, 12 Pfund Gold- und Silberschmuck und 13 Kilogramm alte Silbermünzen gespendet.
Wenn der Nachbar wieder mal Samstag um 7:30 mit dem Laubbläser eine Spritztour quer durch seinen Garten macht und dann noch schnell die Hecke mit ner Motorsäge drin. Gucken wir uns an und sagen, ist doch nicht so schlimm. Das überleben wir, sowas bringt uns doch nicht um. Das überleben wir, das nehmen wir doch nicht krumm. Für ne sturmerprobte Seele ist das nur ein bisschen Wind. Das überleben wir, weil wir Lebenskünstler sind. Wenn ein Freund von früher uns erzählt, wie gut's ihm geht, dass vor seiner weißen Villa ein weißer Porsche Turbo steht, ne Superfrau aus Thailand, ne Yacht in Saint-Tropez, sagen wir, das macht doch nicht, das ist doch ganz okay. Das überleben wir, sowas bringt uns doch nicht um. Das überleben wir, das nehmen wir doch nicht krumm. Für ne sturmerprobte Seele ist das nur ein bisschen Wind. Das überleben wir, weil wir Lebenskünstler sind. Das überleben wir, sowas bringt uns doch nicht um. Das überleben wir, das nehmen wir doch nicht krumm. Für ne sturmerprobte Seele ist das nur ein bisschen Wind. Das überleben wir, weil wir Lebenskünstler sind. machen wir? Sowas bringt uns doch nicht um, das überleben wir. Das nehmen wir doch nicht krumm. Für eine sturmerprobte Seele ist das nur ein bisschen Wind. Das überleben wir, weil wir Lebenskünstler sind. Das überleben wir, sowas bringt uns doch nicht um. Das überleben wir, das nehmen wir doch nicht krumm. Für eine sturmerprobte Seele ist das nur ein bisschen Wind. Das überleben wir, weil wir Lebenskünstler sind. Das überleben wir, sowas bringt uns doch nicht um. Das überleben wir, das nehmen wir doch nicht krumm. Für eine sturmerprobte Seele ist das nur ein bisschen Wind. Das überleben wir, weil wir Lebenskünstler sind. Das überleben wir, weil wir Lebenskünstler sind.
Die Geschichte berichtet aber auch von einer gewissen Schlitzohrigkeit zugunsten der Armen. Die holländischen und belgischen Männer hatten wohl seinerzeit kleinere Füße als die deutschen Männer. So zog Pater Werenfried bei seinen Predigten und Auftritten bewusst alte und zerfetzte Schuhe an. Das registrierten die Menschen und fragten nach seiner Schuhgröße. Er gab mal 44 und mal 45 an. So kamen auch die deutschen Männer zu ihren Schuhen. So gibt es noch viele Anekdoten um den holländischen Priester, der es verstand, aus den erbitternden Feinden Holländer und Belgier, den ehemaligen Gegnern, den Deutschen, zu helfen. Nachdem die erste Not der Menschen, der Hunger, gelindert war, gründete Pater Werenfried den Bauorden, wo freiwillige junge Leute beim Bau von Eigenheimen die Eigenleistungen der Witwen und Invaliden übernahmen. Und jetzt noch ein Wort zur vergangenen Europawahl.
Der Europäer der ersten Stunde, Bischof Kindermann, zitiert Pater Werenfried: Wir alle fahren auf einem Schiff und dieses Schiff heißt Europa. Wir Ausländer fahren noch in der Luxuskabine, die Deutschen im Zwischendeck oder gar unten im Schiffsraum. Aber das alles ist gleichgültig, wenn das Schiff leck ist. Und das Schiff Europa ist leck. Da heißt es, die Ärmel hochkrempeln und pumpen. Sonst gehen wir alle unter, ganz gleich, wo wir stehen.
Deep down inside, I know how hard you tried, but wise men get hurt too. I realized, maybe fools sympathized, and I was overdue.
Words help to soothe, but what do they prove? I'll be there to hold when your story's told. Said yes, I know you knew all the while. This time it's different. Help us without you. I'm feeling I'm falling. Believe me, I'm falling for you. Hell, yes, I know I can tell, and you've been torn in two. No one compares, and I won't even dare, but you know how I love you. Words help to soothe, but what do they prove? I'll be there to hold when your story's told.
Help us without you, bewitching me till I can see. Help us without you, it's magic how
first time we caressed, to the moment you said yes. I know you knew for a while, this time it's different.
Aus dieser Zeit, nämlich aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, stammt die Geschichte von Marianne Borchert. Manche Menschen sind so bekannt wie Pater Werenfried von Straten, dass sie selbst Geschichte schreiben. Viele, viele andere, Hunderte und Tausende, deren Schicksal unbekannt ist und unbekannt bleiben wird, können nicht mehr in die Geschichte... Manche Menschen sind so bekannt wie Pater Werenfried von Straten, dass sie selbst Geschichte schreiben. Viele, viele andere, Hunderte und Tausende, deren Schicksal unbekannt ist und unbekannt bleiben wird, können nicht mehr in die Geschichte mit ihrem Schicksal, mit ihrem Lebens- und Leidensweg eingehen und zukünftigen Generationen als leibhaftiges Beispiel dienen. Eine Familie aus Münster hat es allerdings geschafft, aus dieser Anonymität herauszubrechen und mit ihrem Schicksal den zukünftigen Generationen erhalten zu bleiben. Es ist die Geschichte der Familie Behnke, deren Tochter den Lebensweg einer Familie aus Wolinien, wo liegt denn das, und einer anderen aus Pommern, deren Lebenswege sich in Westfalen kreuzen und einer neuen Zukunft entgegengehen. Ja, unter normalen Umständen wären sich diese beiden Familien nie begegnet und dieses Buch wäre nie geschrieben worden. Ich habe die Autorin des Buches Vergangen, aber niemals vergessen, Marianne Borchert, in ihrem Haus in Münster besucht und sie gefragt, was sie dazu bewegt hat, lange Vergangenes auszugraben.
Seit vielen Jahren, oder eigentlich muss ich sagen, solange ich schon denken kann, erzählen meine Eltern, Theodor und Renate Behnke, aus ihrem Leben Geschichten, eigentlich kleine Geschichten, Begebenheiten. Und ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich gegen das Vergessen schreiben wollte. Also meine Eltern gehören zu der Generation, die im Krieg ihre Heimat verlassen mussten, vertrieben worden sind. Mein Vater lebte in Wolinien. Das ist ein Gebiet in der heutigen Westukraine. Und meine Mutter kommt aus Pommern. Und es ist so viel damals passiert, was sich heute eigentlich gar keiner vorstellen kann. Ganz viele Menschen wissen gar nicht mal, Pommern ist vielleicht noch ein Begriff, aber Wolinien ist eigentlich ein schon fast exotischer Name, den kaum einer jemals gehört hat. Das begegnet mir immer wieder. Und ich wollte einfach diese Dinge festhalten, einmal für die Familie, aber natürlich auch für alle interessierten Menschen, die das Buch auch lesen möchten. Ja, und so hat das Buch also den langen Titel Vergangen, aber niemals vergessen als Haupttitel. Und dann kommt dazu ein Zeitfenster von Wolinien und Pommern nach Westfalen aus dem Leben von Theodor Behnke und Renate Tews. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear. It's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me.
Saw the writing on the wall.
Wir kennen es fast alle. Vater und Mutter erzählen von früher. Wir hören hin, manches interessiert uns, wir behalten es. Weiteres interessiert uns weniger und wir vergessen es. Anders war es bei der Tochter von Theodor und Renate Behnke.
Aber so in den letzten Jahren habe ich gedacht, man muss das festhalten. Es ist einfach viel zu viel. Und meine Eltern können erzählen. Die können druckreif manchmal erzählen, hatte ich das Gefühl. Und so ist es dann auch gewesen. Schließlich, ich muss es so sagen, ich habe zunächst versucht, die Dinge, die sie erzählten, als Nacherzählung, als Erzählung von meiner Seite festzuhalten. Dann habe ich aber festgestellt, das Ganze ist gar nicht authentisch. Die erzählen beide viel zu spannend, als dass ich das mit meinen Worten wiedergeben kann. Ja, und dann ist die Idee entstanden, dass ich wirklich mit meinen Eltern, getrennt wohlgemerkt, Interviewtermine im Terminkalender festgemacht habe. Und so haben wir uns dann über einen ganz langen Zeitraum getroffen. Ich habe auch ein Tonband mitlaufen lassen. Und wir haben dann, ich habe auch dann hinterfragt, weil ich natürlich zwischen den Terminen dann immer alles niedergeschrieben habe. Dann fielen mir Lücken auf, dann tauchten Fragen auf, weil ich merkte, da fehlen in den Gedankengängen für den Hinterfrager, ist nicht alles klar zu sehen. Ja, und so hat sich das über einen langen Zeitraum ergeben. Und schließlich ist dann irgendwo daraus das Buch entstanden.
Die Eltern von Marianne Borchardt haben nicht immer in Münster bzw. Sendenhorst gelebt.
Meine Eltern sind schon 1953 nach Münster gekommen, als sie quasi Sendenhorst verlassen haben. Sendenhorst, die Stadt Sendenhorst, ist ja nicht weit entfernt hier von Münster, ist die Stadt, in der sich meine Eltern kennengelernt haben. Und ja, jeder kam unter anderen Umständen dort an. Meine Mutter mit ihrer Familie. Und mein Vater aus der Kriegsgefangenschaft. Seine Familie war aber auch dort gelandet oder gestrandet, wie man das so nennen will. Ja, und die Jugend lernte sich kennen und hatte dann die gleichen Interessen. Und bei Tanzvergnügen und sonstigen Dingen traf man sich wieder und so lernten sich die beiden kennen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man oftmals unterschieden. Waren es Flüchtlinge, die vor der Roten Armee geflüchtet sind, oder sind es Vertriebene, die von den Siegermächten von Haus und Hof gejagt, also aus ihrer Heimat vertrieben wurden?
Also die sind vertrieben worden, alle, beide Familien, die Familie Behnke und auch die Familie Tews. Die sind nicht auf die Flucht gegangen, weil heute weiß man das ja, man durfte gar nicht weg. Es gab ja jede Menge Beschränkungen und sogar Strafandrohungen oder man sah ja auch, die wurden auch ausgeführt und sie mussten da bleiben. Die Familie meines Vaters hat sich nachher nachdem sie dann von Wolinien nach Westpreußen umgesiedelt worden waren, bei Nacht und Nebel, kurz vor Weihnachten, weggestohlen. Damals war ja dann wieder die polnische Herrschaft in dem Gebiet von Westpreußen. Und die Polen sind ja sehr gläubig und waren sehr mit den Vorbereitungen für das kirchliche Fest beschäftigt. Und somit konnte die Familie sich sozusagen davon stehlen. Ja, und bei meiner Mutter sind es ganz andere Bedingungen noch gewesen. Die sind wirklich mit der Familie noch vom Russen überlaufen worden, wie man das so sagt. Sie sind so zwischen die Fronten geraten und hatten dann auch die Hoffnung, vielleicht denn doch noch in ihren Heimatgebieten bleiben zu können. Aber naja, das hat sich auch leider als Irrtum herausgestellt. Und schließlich mussten sie dann weg. Die wurden regelrecht dann in den Zug gesetzt. So morgens um, weiß ich nicht, 5, 6 Uhr wurde an die Tür geklopft. Raus, raus, raus. Und dann konnte man noch so eben so 5 Teile grapschen. Und dann ging es ab zu Fuß zu irgendeinem Bahnhof. Und dann wurde man mit unbekanntem Ziel in den Zug gesetzt. Mit Urgroßeltern und Mutter und Geschwistern und so weiter, ja.
Ja, wie alt war Ihr Vater und wie lebte die Familie in Wolinien?
Also mein Vater war Anfang 20, als er aus der Kriegsgefangenschaft kam Und war ja, wie gesagt, schon als junger Mann eingezogen worden zum Militär. Und die Schwestern, die noch existierten, lebten bei der Familie auf dem Hof. Mein Vater hatte einen großen Besitz, kann man so sagen, 80 Hektar mit großen Waldflächen, mit großen landwirtschaftlichen Flächen, mit vielen Tagelöhnern, auch Tagelöhnerhöfen, die zu seinem Besitz gehörten. Und eigentlich war er ein wohlhabender und angesehener Mann in Wolinien.
Wie waren die Menschen eigentlich nach Wolinien gekommen?
Das liegt daran, dass Katharina die Große seinerzeit deutsche Siedler, die ja als redlich, arbeitsam, treu und fleißig bekannt waren. Sie kam ja selber aus diesen Kreisen, sagen wir mal zumindest nicht aus den Kreisen, aber aus dieser Bevölkerungsgruppe. Die hat sozusagen ihre eigenen Mitbürger dort angesiedelt. Und seit vielen Jahrhunderten lebten die Deutschen wie selbstverständlich in diesen Gebieten parallel mit den Russen zusammen und nachher zu einem späteren Zeitpunkt auch mit Polen. Es gab auch dann, als mein Vater junger Mann wurde und auch zu seiner Schulzeit hat er erzählt, musste er auch Polnisch lernen. Dann waren die Verhältnisse schon wieder etwas anders geworden. Man musste also dann in der Schule auch Polnisch können.
Und zur Geschichte der Mutter von Marianne Borchert?
Also meine Mutter lebte mit ihrer Familie nicht so weit von Stettin, sagen wir mal, ist vielen Leuten ein Begriff, aber noch näher zur Stadt Wollin oder die Insel Wollin kennt man auch. Das ist ja die Insel direkt neben der jetzt so gern besuchten Insel Usedom. Also dort in diesem Bereich lebte meine Mutter in einem ganz kleinen Ort auch, namens Risno. Und sie war zu der Zeit, als sie die Heimat verlassen musste, 15, 16 Jahre. Also noch ein junges Mädchen, aber sie war eben die älteste von den vier Mädchen und hatte, weil mein Großvater von den Russen verschleppt worden war und man nicht wusste, wo er geblieben war, viel Verantwortung zu übernehmen, auch in dem Alter oder auch schon als sie kleiner war. Also sie war sozusagen die Stütze für ihre Mutter.
Thank you.
Die Eltern von Marianne Borchert haben ihre Tochter bei der Recherche zu ihrem Buch unterstützt und manches Erlebnis, das wieder hochkam, konnte nun wie eine Befreiung, wie eine Katharsis wirken. Sie bekommen das Buch von Marianne Borchert in jedem Buchladen oder bei ihr persönlich. Ich sage Ihnen jetzt die E-Mail-Adresse: Marianne Borchert in einem Wort, Borchert hinten ard@gmx.de. Das war's für heute. Wir sagen Danke fürs Zuhören. Wir, das sind Lukas Wünnemann in der Technik und Roswitha Möller am Mikrofon. Beehren Sie wie uns bald wieder. Das wäre, wie immer, an jedem ersten Sonntag im Monat, das ist der 6. Juli 2014 um 19 Uhr. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
Ein kurzer Augenblick, fast wie eine Ewigkeit. Wenn sich die Spannung löst, du weißt, jetzt ist es soweit. Unglaublich, wer hätte das gedacht? Alle liegen sich im Arm und feiern heute die ganze Nacht. Steh auf, mach laut, mach richtig Lärm. Wir lieben das Leben und gerade deswegen wollen wir's laut. Für uns wahr. Auf einmal ist so leicht, was vorher unerreichbar war. Wahnsinn, unglaublich, der Moment kommt nie mehr zurück. Alle liegen sich im Arm und feiern diesen Augenblick. Alles andere nur nicht allein. Das geht unter die Haut, einfach nur dabei zu sein.